Das fünfte Sendschreiben, der fünfte der persönlichen Briefe von Jesus Christus an eine Gemeinde in Kleinasien. Offenbarung 3 von Vers 1 an, die Botschaft an die Gemeinde in Sardes. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes. Der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Guten Morgen. Wir sind nun bereits beim fünften Brief angelangt. Und interessant bei diesen Briefen ist ja, wie verschieden die Gemeinden schon damals waren. Wir fragen uns immer, warum gibt es so viele verschiedene Gemeinden, so viele verschiedene Prägungen. Und das war immer so. Und wir sehen, dass diese sieben Gemeinden jede ihr eigenes Gepräge hatte und meistens konnte Jesus auch etwas Positives hervorheben. Und Jesus ist an der Gemeinde dran geblieben. Er hat sie ja nicht einfach abgeschrieben, sonst hätte sie gar nicht angesprochen. Also nur schon, dass Jesus diese Gemeinden anspricht, zeigt doch, dass Jesus nach wie vor sein Interesse an dieser Gemeinde zeigt und sie nicht einfach abschreibt. Und wie schnell sind wir dabei, vielleicht eine andere Gemeinde abzuschreiben, an der wir etwas sehen, was uns nicht ganz passt, und eigentlich vergessen, dass auch eine Gemeinde vor Ort viel vielfältiger sein kann, als wir das vielleicht wahrnehmen. Immer mit Vorsicht. Ich denke manchmal, wenn man so auf Bewegungen rumhackt, ich bin ja auch eher kritisch veranlagt, vorsichtig. Aber trotzdem muss ich sagen, schlussendlich, wenn ich ein hartes Urteil fälle und nicht wirklich gute Gründe dafür habe, dann muss ich mich schon fragen, wie würde ich das dann Gott mal erklären? Da finde ich, da muss man schon, müssen wir lernen, ein bisschen vorsichtig zu sein. Und natürlich wäre es interessant und hilfreich, wenn Jesus unserer Gemeinde einen persönlichen Brief schreiben würde. Das wird er wohl kaum tun und vielleicht sind wir auch ein bisschen froh, weil was wir von Jesus gern hören würden, ist, wenn er sagt, super, wie er das macht, so wie er das Philadelphia sagt und toll. Was wir weniger gern hören, ist, wenn vielleicht doch eine Kritik heranbringen würde. Jedenfalls wird er uns kaum einen Brief schreiben, aber wir können bei dem, was Jesus diesen sieben Gemeinden schrieb, genau hinhören und schauen, auf was wir vielleicht besonders achten müssen. Es wird wohl nicht so sein, dass wir von all diesen fünf Sendschreiben, wo Jesus Kritik an der Gemeinde anbringt, dass wir alle fünf Punkte erfüllen von dieser Kritik. Also, das wäre schon sehr komisch, da müsste ich mich in unserer Gemeinde außerordentlich getäuscht haben. Heute beschäftigen wir uns mit dem Brief von Jesus an die Christen in Sardes. Sardes liegt 100 Kilometer nordöstlich von Smyrna. Und wir sehen eigentlich, angefangen hat ja der erste Brief Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, dann kommt Philadelphia und Laodicea. Also macht so gerade diese Runde. Sardes liegt etwa eben 100 Kilometer von Smyrna entfernt und 1402 wurde es von einem mongolischen Eroberer dann zerstört und das ist jetzt noch der Rest. Also einer von den Resten. So geht das im Leben. Auch Zürich wird mal so aussehen. Früher oder später. Man muss nur genug lang warten. So ist das Leben. Alles vergeht. Bedenkt man, dass Sardes zu den beiden Gemeinden zählt, die von Jesus kein Lob erhielten, erstaunt es eigentlich, dass er sich eher auf sanfte Weise dieser Gemeinde vorstellt. Ich schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen. Jesus betont also nicht seine Herrlichkeit, seine Macht als Richter, wie bei Thyatira, auch dass er alles sieht mit diesen feurigen Augen und diesen goldenen Füßen. Er wies die Gemeinde darauf hin, dass er der wahre Herr der Gemeinde ist, denn er hält die sieben Sterne in seiner Hand. Und wir hatten ja schon gesehen, dass die Sterne ein Symbol für die Engel der Gemeinde sind und die Engel wieder eine Metapher oder ein Synonym für die Gemeinde selber steht. Jesus übt, und damit sagt er das, die Herrschaft über die Gemeinde aus. Er ist der Herr der Gemeinde, oder wie es Paulus so gerne sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Mit diesem Bild macht Jesus die Gemeinde darauf aufmerksam, ich bin euer Haupt. Vielleicht habt ihr es vergessen, aber es ist so. Er hält aber nicht nur die sieben Sterne in seiner Hand, sondern bei ihm sind auch die sieben Geister Gottes. Leben, das von Gott kommt, ist bei Jesus zu bekommen. Nur in Verbindung mit ihm. Wer sich von Jesus löst, der hat keinen Zugang zum Geist Gottes. Das lässt sich nie auseinander dividieren. Es gibt keinen Heiligen Geist ohne Beziehung zu Jesus. Und es gibt keine Beziehung zu Jesus ohne Heiligen Geist. Und durch das, dass Jesus das betont gegenüber dieser Gemeinde, sagt er, wenn ihr echtes Leben wollt, dann bekommt ihr das nur durch mich. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Dieser Geist, der lebendig macht, behält die Kraft nur in Verbindung mit Jesus. Und einmal sagte Jesus, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagt er als ein Bild für den Heiligen Geist. Also da fließt eine Kraft aus einem Mensch und in einen Menschen hinein, wenn er an Jesus glaubt und in Verbindung mit ihm steht. Mit dieser Vorstellung lud Jesus die Christen in Sardes ein, ihr Leben neu ganz auf ihn auszurichten. Denn wahres Leben gibt es nur bei Jesus, so wie er einmal seinen Jüngern sagte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also diese Verbindung ist elementar und diese Gemeinde hat es offenbar nötig, dass Jesus sie auf diese Tatsache hinwies. Eigentlich ist diese Vorstellung fast wie eine Einladung an die Gemeinde. Seht doch, wer ich bin. Erkennt doch, dass bei mir das Leben ist, das ihr sucht. Sardes war oberflächlich betrachtet eine lebendige Gemeinde. Wie damals eine lebendige Gemeinde aussah, können wir natürlich uns nicht so gut vorstellen. Da gab es keine E-Pianos, keine Schlagzeuge, keine PowerPoint-Präsentationen. Aber es muss eine lebendige Gemeinde gewesen sein. Diese Gemeinde schien den Ruf zu haben, lebendig zu sein. Eine Gemeinde, zu der man vermutlich gerne hinging und gerne sagte, ich gehöre zur Gemeinde in Sardes. Wisst ihr, diese lebendige, die da von sich reden macht. Vermutlich war man stolz, dass man zu so einer lebendigen Gemeinde gehörte. Dort war es etwas los. keine langweilige Angelegenheit. Doch der Schein trügt, Jesus schaut nicht auf das, was äußerlich sichtbar ist, Jesus schaut genau hin. Die Situation dieser Gemeinde muss derart dramatisch gewesen sein, dass diese Gemeinde kein Lob erhält. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Die Gemeinde hatte einen guten Ruf, aber in Wirklichkeit war sie tot. Das ist doch ein sehr radikales Urteil. Tod ist endgültig. Für uns. Zum Glück bei Gott nicht. Ein radikales Urteil über die Gemeinde. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute sehr erschraken, als sie das hörten. Was? Wir, so eine lebendige Gemeinde, wir sollen tot sein. Wer hat das geschrieben? War das der Johannes? Oder hat das ihm wirklich Jesus gesagt? Wir? So lebendig wir sind? Ja, was kann man sich darunter vorstellen, wenn Jesus die Gemeinde als tot bezeichnet? Sardes unterschied sich zum Beispiel wesentlich von Thyatira. Dort war das Problem Irrlehre und Götzendienst. Bei Sardes finden wir keinen Hinweis, der auf Götzendienst oder falsche Lehren hindeuten würde. Wann ist man als Gemeinde oder als Christ tot? Was könnte Jesus damit gemeint haben? Hat jemand eine Idee? Das ist nämlich fast die Schlüsselfrage dieses Textes, um zu erkennen, was ist los mit dieser Gemeinde? Ist also nicht Götzendienst und nicht Irrlehre das Problem? Sonst würde das ja erwähnt. Was könnte das bedeuten, ihr seid tot? Ihr wirkt nicht? Ja? Noch drastischer könnte es sein. Wie? Ja, eingeschlafen, genau, das wirft er Ihnen auch noch vor. Aber wie schläft man ein? Ja, doch, den hatten Sie schon, aber der kam vielleicht nicht mehr so zum Zug. Die Verbindung zu Jesus war da irgendwie etwas gekappt. Also Tod heißt, mit einem Toten kann man nicht sprechen, also vielleicht nicht mehr ansprechbar von Jesus. Ich vermute mal, dass Jesus damit einen moralischen Zerfall in dieser Gemeinde angesprochen hat. Der Tod im geistlichen Sinn tritt dort ein, wo sich Christen von Jesus durch Ungehorsam innerlich lösen, nicht äußerlich. Wir behalten unsere Floskeln. Wir wissen, was man sagt als Christ, aber die sich innerlich gelöst haben. Paulus schrieb den Ephesern, durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Jesus deutet der Gemeinde an, dass sie in einem Zustand zurückgefallen ist, der ähnlich dem ist, der war, bevor sie ihm begegnet waren. Also sie sind wieder tot, sie sind in das alte Leben zurückgefallen. Ein hartes Urteil. Jesus wollte die Gemeinde aufrütteln. Wach auf und stärke, was am Leben ist, damit nicht auch das stirbt. Denn ich muss feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Was die Christen in Sardes lebten, konnte Gott nicht gefallen. In dieser Gemeinde akzeptierte man vieles, an dem Gott keine Freude hatte. Das Evangelium wurde nicht verfälscht, wohlbemerkt. Es war die Lehre noch da, aber man war nicht mehr bereit, das praktische Leben danach auszurichten. So wie sie das früher taten. Denn Jesus meinte, erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest. Und wenn die Schrift sagt, hörtest, heißt das auch immer, dass man das getan hat. Also nicht Hörer allein war, sondern auch Täter dessen, was man hörte. In dieser Gemeinde herrschte vermutlich eine ungesunde Toleranz und Freiheit. Vielleicht gab es in Sardes solche Fälle wie in Korinth. Paulus war darüber sehr empört, was in Korinth vorfiel. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Stellt euch das mal vor. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Paulus beanstandet und sagt, es ist unfassbar, was in euren Reihen geschieht. Das würde nicht einmal einer akzeptieren, der überhaupt nichts von Jesus hält. Und ihr? Was macht ihr? Die Gemeinde in Korinth schien dem Vorfall absolut keine Bedeutung zu schenken. Sie stritten über andere Dinge, über viel hochgeistigere Dinge als über solches. Für sie war es offenbar in Ordnung. Für Paulus nicht. Er sagt, und da spielt ihr euch immer noch groß auf. Ihr tut so, als wärt ihr die besten Christen. Sollt ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein, um den, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen, also eure Gemeinschaft ausschließen? Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Sardes solche ähnliche Situationen gab, die man in der Gemeinde duldete. Sünde wurde auf die leichte Schulter genommen. Hauptsache, wir sind erlöst. Hauptsache, wir haben die richtigen Code, mit denen wir sprechen können. Wenn wir sündigen, wird Jesus das schon irgendwie verstehen. Die innere Überzeugung wurde vom praktischen Leben getrennt. Dieser Gefahr sind wir heute als Gemeinde genauso ausgesetzt. Kürzlich hörte ich von zwei Ehepaaren, die in einer Gemeinde waren, die haben sich übers Kreuz verliebt. Aber übers Kreuz heißt, oder? Das könnt ihr euch vorstellen. Zwei Ehepaare übers Kreuz verliebt. Sie wollten sich scheiden lassen und wieder heiraten, den Kreuzpartner. Und erwarteten, dass die Gemeinde das wohlwollend begleitet. Weil die Liebe doch so wunderbar stark ist. Es ist gefährlich, wenn wir die Grenzen immer mehr verschieben und wenn sich zwischen Christen und Nichtchristen in der Ethik kein Unterschied mehr erkennen lässt. Und wenn man Gemeinden und Gemeindeleitungen mundtot macht, indem man ihnen sagt, das ist Privatsache, das geht euch gar nichts an, auch wenn ich unmoralisch lebe. Aber Gott geht es etwas an. Und ich freue mich jedes Mal auch wenn ich von Jüngern höre, die Fragen stellen, ob das gut sei, wenn sie das so machen oder nicht. Ich finde, das sind wichtige Fragen, die wir haben als Christen. Dass wir uns Gedanken machen, ob das, was wir tun wollen, ob das etwas ist, was Gott gefallen könnte oder nicht. Das zeichnet einen Christen aus, der mit Gott verbunden ist, der sich fragt, ob das, was ich lebe, Gott gefällt. In der Gemeinde in Sardes war man nicht mehr auf die Ewigkeit ausgerichtet, sonst hätte man das nicht dulden können. Sie waren voll und ganz auf dieses Leben dieser Welt ausgerichtet. Als ob es nach dem Tod nichts mehr gäbe. Und das macht Jesus durch die Anspielung auf eine seiner früheren Erzählungen deutlich, dass er für diese Gemeinde, wenn sie sich nicht ändern und aufwacht, dass er wie ein Dieb kommen wird. Das hat er schon mal erzählt, dieses Gleichnis vom Hausherrn oder ein Hausverwalter, der dann liederlich wird, weil er denkt, mein Herr kommt eh noch lange nicht und plötzlich kommt er. Und Jesus sagt jetzt dieser Gemeinde, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnen wirst. Für diese Gemeinde wäre es eine große Überraschung gewesen, wenn Jesus wiedergekommen wäre. Sie wäre damals nicht bereit gewesen. Sie war eingeschlafen. Und Paulus macht gegenüber den Ephesern, gibt einen Gedanken weiter, den finde ich, der passt exakt gut für uns und zeichnet eigentlich aus, was unsere Gedanken bestimmen sollten. Und es ist interessant, dass auch das Paulus den Christen sagt. Das heißt, Damit nimmt uns die Bibel und Gott nimmt uns ernst in unserem Wesen. Es nimmt uns ernst, indem man nicht so tut, als wären wir alles brave Schäfchen, die nie ein Problem haben und nie irgendwo nicht mehr richtig spuren könnten, sondern die Bibel nimmt uns ernst in unserem Wesen, dass wir eben nicht automatisch alles richtig machen. Und nun sagt Paulus den Ephesern, fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Das sagt er also den Christen. Paulus spricht, wenn er diese Dinge sagt, nicht von den Heiden. Das ist ja klar. Das muss er ja nicht sagen. Paulus hat nicht die Mentalität, dass er als Christ immer auf die Heiden zeigt. Das ist nämlich das Einfachste, da muss ich nie auf mich gucken. Da finde ich immer etwas, was schlimmer ist. Paulus zeigt auf sich selber auch. Was sagt er? Ich kämpfe mit den Fäusten gegen mich selbst, damit ich nicht das Evangelium verkündige und selber anders lebe. Das sagt er auch hier, den Christen. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Das ist doch auch ganz eine deutliche Aussage, dass Paulus ein sündiges Leben mit Schlaf gleichsetzt und dann auffordert, aufzuwachen. In Sardes gab es aber noch einige Außenseiter, ganz wenige, die Jesus positiv erwähnte. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Diese wenigen Christen hatten ihre Kleider nicht beschmutzt. Wie haben sie das wohl geschafft? Waren das dann die Superhelden? So diese ganz willensstarken Christen, die alles können, die Kraft haben, die auch, wenn sie nicht Christen wären, das Leben meistern würden. Übrigens unterstreicht dieses Bild der Kleider, die nicht beschmutzt sind, dass das Problem der Christen in Sardes ein sündiger Lebensstil war. Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das ist nämlich das Bild, das Jesus hier aufgreift. Sie hatten saubere Kleider, ohne Flecken. Aber wie schafften es diese wenigen Christen in Sardes, ihre Kleider sauber zu halten? Was machten diese Christen anders als die anderen? Sie lebten, so nehme ich mal an, in enger Verbindung mit Jesus. Denn saubere Kleider kann man nur haben, wenn man sich reinigen lässt. Das ist das Geheimnis. Wenn man sich reinigen lässt. Letztens hat mir mal jemand gesagt, er hätte einen Flecken. Bei unserem Eigentum hat es einen Flecken gegeben. Und dann hat er versucht, mit Wasser diesen Flecken wegzuwaschen. Das Dumme war, je mehr Wasser er verwendete, je größer wurde der Fleck. Und dann hat er mir das gesagt. Das war natürlich peinlich. Mir war das nicht so peinlich, aber ihm war das sicher peinlich. Weil der Fleck immer größer wurde. Das geht einfach nicht. Wir können unsere Flecken nicht selber wegwaschen. Die Flecken gehen nur weg, wenn wir uns reinigen lassen. Nur so. Aus eigener Kraft kann sich niemand sauber halten vor Gott. Johannes sah in einer Menschenschar, auch in der Offenbarung eine Menschenschar, und er wollte wissen, was sind das für Leute? Und Jesus antwortet ihm Folgendes. Diese Menschen sind durch die größten Bedrängnisse gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb weiß, weil sie es im Blut des Lammes gewaschen haben. Sie haben es nicht selber gemacht. Sie haben kein Waschmittel entwickelt, um Flecken wegzumachen, sondern sie sind zu Jesus gekommen. Diese Menschen lebten in der Abhängigkeit von Jesus. Sie wurden erlöst und lebten dementsprechend. Sie lebten so, dass Jesus zuschauen konnte. Und das finde ich eigentlich eine schöne, gute Aussage. Wenn ich etwas mache, kann ich mir überlegen, würde es mich stören, wenn Jesus jetzt zuschaut? Dann muss man nicht mal fragen, Sünde oder Nicht-Sünde, sondern würde es mich stören, wenn Jesus zuschaut oder kann er zuschauen? So leben. Oder Johannes sagt das so: Wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also wenn wir im Licht wandeln, also wenn wir so leben, dass Gott zusehen kann, haben wir auch Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu ist reinigend unter uns wirksam. Diese Menschen lebten in der Abhängigkeit von Jesus, sie wurden erlöst, lebten dementsprechend. Wer so lebt, der kann davon ausgehen, dass das Blut Jesu reinigend wirkt. Jeder Fleck wird beseitigt. Jesus selbst sorgt dafür, dass unsere Kleider nicht verschmutzt werden. In diesem Licht geschieht eine kontinuierliche Reinigung. Und dann kann es ja mal sein, dass wir ganz konkret Schuld auf uns laden. Dass wir wirklich uns versündigen. Wo man nicht diskutieren muss, war das jetzt Sünde oder war das keine Sünde. Und es ist mir wichtig, beim Thema Sünde immer wieder zu sagen, ich finde Sünde primär etwas Konkretes. Sünde ist primär eine Tat. Entweder habe ich gestohlen oder ich habe nicht gestohlen. Entweder habe ich gelogen oder ich habe nicht gelogen. Aber nein, ich könnte ja gelogen haben, ist noch keine Sünde. Entweder habe ich es oder ich habe es nicht. Entweder habe ich Ehebruch begangen oder ich habe Ehebruch nicht begangen. Sünde ist etwas Konkretes und Formulierbares. Und wenn das geschieht, was ja wir in der Lage sind, dann haben wir eine wunderbare Möglichkeit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist doch wunderbar. Er reinigt uns. Übrigens wären das die hervorragenden Verse für Esoteriker. Die beiden. Weil um was geht es in der Esoterik? Um Reinheit. Lass mal fragen. Um Reinheit. Das ist ein großes Thema. In allen Religionen ist Reinheit das zentrale Thema. Warum? Weil wir zutiefst wissen, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Zutiefst ist in uns das Bewusstsein, wir können vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. Wir sind sündige Menschen, das wissen wir zutiefst. Und deshalb beschäftigt sich jede Religion mit dem Thema Reinheit. Wie werde ich rein? Das hat mich fasziniert, das auch in der Esoterik plötzlich zu realisieren, dass die Leute von Reinheit sprechen. Und was sagt hier der Johannes? Er sagt, perfekt. Nur, die meisten versuchen eben, sich selber zu reinigen. Sei es Wasser oder sei es irgendwas, sie konstruiert haben, was geschieht? Der Fleck wird immer größer. Man muss immer mehr machen. Noch mehr Opfer. Noch mehr beten. Noch mehr spenden. Noch mehr Gottesdienste besuchen. Noch mehr Bibel lesen. Wenn man den Fleck selber wegmachen will, muss man immer noch mehr. Weil der Fleck immer größer wird. Und am Schluss kapituliert man und sagt, das ist mir einfach zu stressig mit diesem christlichen Glauben. Hier steht's. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Er tut das dann. Er macht den Fleck weg. Das ist er bereit zu tun. Also diese wenigen Christen, die keine verschmutzten Kleider trugen, waren Christen, die sich von Jesus beschenken ließen, ganz schlicht und ergreifend. Sie ließen sich beschenken. Sie ließen es zu, dass Jesus sie reinigt. Sie waren bereit, wenn sie gesündigt haben, das zu bekennen und in Ordnung zu bringen. Sie machten nichts anderes, als Jesus nachzufolgen. Sie hielten sich an die Gebote und die Ordnungen, die Gott gefallen. Sie lebten so, dass Jesus zusehen konnte, und das war alles, was sie taten. Und bemerkenswert finde ich, dass Jesus diese Christen für den Zustand der Gemeinde nicht zur Verantwortung zog. Er hätte ja sagen können, ihr wenigen Aufrechten, ihr habt es verpasst, den Leuten endlich zu sagen, was sie zu tun haben. Ihr hättet viel eher aufstehen müssen, ihr hättet die Stimme heben sollen in der Gemeinde, ihr hättet Strafbotschaften aussenden sollen. Für das bestrafe ich euch jetzt, dass ihr das nicht gemacht habt. Nein, Jesus zieht diese Leute nicht zur Verantwortung, sondern er ermutigt sie. Sie sollen sich freuen, sie sollen wissen, dass ihre schlichte Treue ihm gegenüber eine große Belohnung nach sich zieht. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Wieder hier das Bild dieser Gewänder. Und jeder, der so leben will und Jesus treu bleibt, wird große Freude erleben. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen. Ist das nicht wunderbar? Wisst ihr, jetzt haben wir einige Hochzeiten auf der, sind ja im Anzug. Und Kleider ist ja immer so ein Riesending, oder? Schöne Kleider, und man kauft schöne Kleider. Ich kann mich mal erinnern, als wir ein Theater machten für ein Sonntagsdate, da habe ich von jemandem Kleider bekommen. Und da habe ich etwas erlebt, was mir noch nie so bewusst war. Kaum waren die Kleider, habe ich die Kleider nach Hause gebracht, rissen einige gleich ihre Kleider vom Leib und schlüpften in diese Kleider hinein. So Ballkleider, schöne Kleider. Kleider machen viel aus, und Jesus benutzt diesen Begriff der Kleider. Also ein Festgewand. Und ich kann euch garantieren, dieses Kleid, das wir hier tragen werden, so ein schönes Kleid habt ihr noch nie gehabt. Ist schöner als meine Kleidung. Ich wurde ja letzten Sonntag gerühmt wegen meiner Krawatte und so. Da habe ich gedacht, gut, wenn die das alle so nett finden, dann legt sich das heute auch nochmals an. Da habe ich noch ein paar Streicheleinheiten, das tut mir auch gut. Aber das wird noch ein besseres Kleid sein. Und die Frauen, ihr werdet Kleider bekommen, das wird, wenn ihr geheiratet habt, euer Hochzeitskleid weit übertreffen. Weit. Diese Christen hatten sich mit ihrem ganzen Leben zu Christus bekannt. Und Jesus verspricht ihnen, dass sie ganz und gar, dass er sich ganz und gar zu ihnen bekennen wird. Selbst wenn sie eine verschwindende Schar sind, in dieser Gemeinde, in dieser offenbar lebendigen Gemeinde in Sardes. Vielleicht war man die ja schief angesehen, weil die ja vielleicht nicht alles mitgemacht haben. Nie werdet ein großes Fest feiern können. Und ich werde mich zu euch bekennen, so wie es Jesus schon einmal sagte, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich auch mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Sardes, werdet wieder wach und wecket andere. Es ist ein Aufruf von Jesus an diese Gemeinde. Er hat sie noch nicht aufgegeben, sonst würde sie gar nicht rufen. Und wenn er auch sagt, ihr seid tot, und das Tod ist ja radikal für uns. In Gottes Augen ist Tod noch nicht radikal, weil Gott Tote erwecken kann, auch tote Gemeinden. Und das möchte Jesus, dass Sardes wieder wach wird. Die Gemeinde in Sardes soll wach werden. So schien, sie schien zwar lebendig zu sein, aber in Wirklichkeit war sie tot, weil sie Jesus nur noch theoretisch folgten und nicht mehr praktisch. Ihr Leben war konzentriert auf diese Welt und die Werte, die hier gelten, und nicht mehr auf die Herrlichkeit. Jesus wäre bereit, sie wieder zum Leben zu erwecken. Er, bei dem die sieben Geister sind, bei dem ist das Leben. Das Angebot steht. Die, die befleckte Kleider haben, können ihre Sünden bekennen Und Jesus wird sie reinigen. Das ist die Einladung von Jesus an diese Gemeinde. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und Jesus sagte zu Johannes, auch in der Offenbarung, glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offenstehen. Also glücklich, wer seine Kleider wäscht. Und denken wir daran, wo wir die Kleider waschen, nämlich bei Jesus und nicht selber. Wer sie selber wäscht, der kommt in einen Teufelskreis hinein. Der Fleck wird immer größer. Wer wirklich Flecken wegbringen will, kommt zu Jesus. Und der Fleck wird nicht kleiner, sondern er geht ganz weg. Das ist die Einladung von Jesus an uns. Und wenn wir nichts haben, und ich gehe davon aus, dass das viele sind, ich gehe nicht davon aus, dass jeder 20 Sünden mit sich herumträgt. Wenn ich keine Sünde habe, dann kann ich mich freuen, dass ich keine habe. Und wenn ich eine habe, dann kann ich mich freuen, dass ich sie bei Jesus abladen kann. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für das Wort an die Gemeinde in Sardes. Und obwohl ihr Zustand eigentlich in deinen Augen sehr schlimm war, bist du ihr doch sehr sanft begegnet, auch wie du dich vorgestellt hast. Als der, der das Haupt der Gemeinde ist und als der, bei dem die Geister, die sieben Geister Gottes sind. Also da, wo das Leben herkommt. Und Herr, wir möchten eigentlich alle, denke ich, so leben, dass du zusehen kannst. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und hilf uns doch dabei, so zu leben, dass du zusehen kannst und dort, wo wir was zu verstecken haben, dass wir es ans Licht bringen, damit du es reinigen kannst. Und dass du Freude daran haben kannst und dass wir auch uns freuen können auf die Herrlichkeit, auf den Tag, wo du wiederkommst. Dass das nicht ein Tag ist, der für uns ein Schreckenstag ist, sondern ein Freudentag, weil du unsere Kleider gereinigt hast, du allein. Am Kreuz auf Golgatha hast du das getan. Wir danken dir und beten dich an. Amen.